TTIP. Eine ganze Weile hat man von diesem Schreckgespenst nichts gehört. Ausgeschrieben heißt TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership. Auf Deutsch übersetzt Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. TTIP ist ein Freihandelsabkommen, das zwischen den USA und der Europäischen Union geschlossen werden soll. Obwohl man schon lange nichts mehr so viel über TTIP in den Medien gehört hat, es ist immer noch aktuell und vor allem wichtig. Denn noch wird verhandelt. Das Freihandelsabkommen kann immer noch gekippt werden. Dazu ist es allerdings wichtig, sich weiterhin über TTIP zu informieren und zumindest zu versuchen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Eine große Hilfe hierbei sind zum Beispiel Vorträge wie der von Herbert Löhr. Herbert Löhr hat letzte Woche am Dienstag, dem 5. April, dazu einen Vortrag in der Volkshochschule in Tübingen gehalten. Der Vortrag trug den Titel Handelsfreiheit oder Ende demokratischer Handlungsfreiheit und begann mit der Frage, was ist TTIP? Herbert Löhr antwortet darauf, TTIP ist mehr als nur ein Freihandelsabkommen.
Ich habe hier die Unterschrift gewählt, Freiheit des Handels für transnationale Konzerne und Ende demokratischer Handelsfreiheit. Die Volkshochschule hat das sehr viel prägnanter und kürzer gefasst. Handelsfreiheit oder Ende demokratischer Handelsfreiheit, Fragezeichen, ist sehr viel handlicher und nicht so sperrig. Und dieser Frage muss man nachgehen, denn der Name, der Titel sagt es schon, es geht nicht nur um ein Handelsabkommen, sondern, und hier liegt auch der Schwerpunkt dieser Verträge, auf die ich eingehen werde, der Schwerpunkt liegt auf einer Investmentpartnerschaft, also auf dem privilegierten Schutz von Investoren, wobei dieser Begriff Investoren sehr, sehr weit gefasst ist. Das können tatsächlich Leute sein, die nur auf dem Finanzmarkt tätig sind. Es können aber eben auch Unternehmer sein, die tatsächlich in Realität investieren und Geschäfte machen wollen.
Ebenso ist Löhr der Meinung, dass es zum Abbau von Zollschranken zwischen der EU und den USA kein Freihandelsabkommen brauche. Mit Ausnahme von wenigen speziellen Produkten liegen die Zölle bei 3 bis 3,5% und seien damit weitestgehend abgebaut. Allerdings wären bei einem Abbau von Zollschranken vor allem die Länder der Dritten Welt die Leidtragenden.
Weil wenn dieses TTIP-Abkommen in Kraft tritt, wird eine solche Handelsmacht entstehen, die letztlich auch die Spielregeln für den Rest der Handelspartner auf dieser Welt maßgebend bestimmen wird. Und eines der Ziele ist Zollabbau. Und wenn man den Entwicklungsländern Zölle aus der Hand nimmt, dann nimmt man ihnen eines der wenigen Instrumente aus der Hand, die sie dazu befähigen, eigentlich ihre eigenen Volkswirtschaften überhaupt erst zu entwickeln. Denn diese Länder brauchen Zölle, A, um sich gegen Billigimporte zu schützen, um eigene Wirtschaft entwickeln zu können, oder durch Exportzölle für Rohstoffe, das sind ja häufig rohstoffexportierende Länder, überhaupt Staatseinnahmen zu generieren.
Auch eine Beseitigung von Exportsubventionen, wie es TTIP zum Beispiel anstrebe, habe auch immer seine Nachteile. Als Beispiel nennt er den chinesischen Markt, der den europäischen Markt mit hochsubventioniertem Stahl flute und europäische Stahlerzeuger in Schwierigkeiten bringe. Zölle und Exportsubventionen zählen zu den sogenannten tarifären Handelshemmnissen, gesetzlich festgelegte Standards, die im Handel beachtet werden müssen. Doch auch die nicht-tarifären Handelshemmnisse seien mehr als bedenklich. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse sind Dinge, die die Wirtschaft aus ihren Interessen heraus als Hemmnisse empfindet. Das Problem bei dieser eher schwammigen Definition ist, dass nach dieser theoretisch alle möglichen Regeln, Vereinbarungen und Beschränkungen zu Handelshemmnissen erklärt werden können.
Und das sind, um die wichtigsten zu nennen, sind Exportquoten, freiwillige Exportbeschränkungen, Sozialstandards, Umweltstandards, technische Standards, Vorschriften zum Verbraucherschutz, Vergabemodalitäten bei öffentlichen Aufträgen, Dienstleistungsrichtlinien und vieles andere mehr. Es ist beliebig erweiterbar. Und auch dieses TTIP-Abkommen, und ich komme auf das kanadische Abkommen zurück, diese Abkommen sind so angelegt, dass es sogenannte lebende Abkommen sind, dass man auch zukünftige sogenannte nicht-tarifäre Handelshemmnisse, die man heute noch gar nicht kennt, im Auge hat und dann im vorparlamentarischen Raum schon versucht zu beseitigen oder erst gar nicht entstehen zu lassen.
Auch das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada sieht Löhr ziemlich kritisch. Nicht nur, weil CETA kurz vor der Ratifizierung steht, es ist quasi die Blaupause für TTIP. Umso interessanter werden da bestimmte Begriffe, die schon allein im CETA-Text, nicht eindeutig definiert werden.
In dem Text von Zita wird mit extrem auslegungsfähigen Begriffen hantiert, zum Beispiel die legitimen Erwartungen eines Investors. Das wird nicht genau definiert, aber es ist eine hochbrisante Bezeichnung. Oder es ist sogar die Rede davon, von einer indirekten Enteignung. Das heißt also im Klartext, wenn ein Investor seine Gewinnerwartungen nicht erfüllt sieht, aufgrund von aus seiner Sicht bestehenden nicht-tarifären Handelshemmnissen, dann kann er diese entgangenen Gewinne als indirekte Enteignung aufgrund dieses Vertrages einklagen.
Bedenklich seien auch die sogenannten Schiedsgerichte, die speziell im Rahmen dieser Freihandelsabkommen eingerichtet werden sollen und müssen. Bei einem Schiedsgericht sind in der Regel 3 Richter anwesend. 2 Richter werden je vom Kläger und dem Angeklagten einzeln bestimmt. Den dritten bestimmen beide Seiten. Er ist dann das Zünglein an der Waage. Doch was ist daran bedenklich? Zum einen finden die Schiedsgerichte hinter verschlossenen Türen statt. Außer den Anwesenden weiß keiner, über was dort gesprochen und entschieden wird. Der zweite Punkt: Auch das Urteil und Ergebnis der Verhandlung wird nie veröffentlicht. Eine Revision gibt es nicht. Geheim ist jedoch nicht nur der Inhalt der Verhandlungen, sondern auch der Zeit und der Ort. Man wüsste also nie, ob eine Firma oder ein Unternehmen wegen des Abkommens angeklagt wurde. Drittens, die Richter, die an dem Verfahren teilnehmen, müssen nicht zwangsläufig Richter sein. Vor allem an den Schiedsgerichten hat sich eine hitzige Debatte entzündet. Darum verhandelt man bei CETA diesen Punkt noch einmal. Ein neuer Vorschlag sieht nun vor, dass die Gerichtstermine öffentlich sind, die Urteile veröffentlicht werden und der beklagte Staat doch in Revision gehen kann.
Und das ist auch eine dieser Merkwürdigkeiten. Die seitherigen Klageverfahren oder Gerichtsbarkeiten sind eine Einbahnstraße. Vor diesen Gerichtsbarkeiten kann immer nur ein Investor den Staat verklagen, nicht umgekehrt. Es kann nie ein Staat einen Investor verklagen vor diesen Schiedsgerichten. Ne? Und das soll hier bei diesem ICS etwas abgemildert werden. Trotzdem bleibt eigentlich die Tatsache bestehen, dass man hier einem Teil der Gesellschaft, der Wirtschaft nämlich und der Finanzwirtschaft vor allen Dingen, hier eine privilegierte Paralleljustiz, Parallelgerichtsbarkeit einräumt, obwohl in beiden Vertragsräumen, sowohl in Kanada, Europa als auch USA, Europa, gut entwickelte und leistungsfähige Rechtssysteme bestehen. Es gibt eigentlich keinen Grund, dem nachzugeben. Und
diese Punkte sind zwar Bestandteil des CETA-Abkommens, doch wie vorhin schon gesagt, ist CETA quasi die Blaupause für TTIP. Eine Frage wäre nun: Was kann TTIP unter anderem bewirken, sollte es jemals in Kraft treten?
TTIP kann beispielsweise durch Aufweichen des Verbraucherschutzes und der Lebenssicherheit die Gesundheit der Bevölkerung gefährden. Schlicht und einfach. TTIP kann die Einfuhr ungekennzeichneter gentechnisch veränderter Lebensmittel ermöglichen. Hierzu ist der Handelskommissar Florian gefragt worden in einer öffentlichen Anhörung von einer Verbraucherschutzvertreterin. Herr Florian, werden Sie zukünftig, wenn Sie amerikanische Lebensmittel in die Europäische Union exportieren wollen, entsprechende Kennzeichnungen vornehmen, die in den USA nicht vorgeschrieben und nicht bekannt sind? Florian hat gesagt, im Hinblick auf gentechnisch und hormonbelastete Produkte, nein, werden wir nicht, Punkt.
Auch das bereits bestehende Freihandelsabkommen NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko spricht Löhr an und nennt interessante Entwicklungen. Seit NAFTA in Kraft getreten ist, wurde Kanada aufgrund dessen am häufigsten verklagt. Ein Grund war zum Beispiel, weil sich eine kanadische Region geweigert hat, bei sich das Fracking zuzulassen, aus Angst, dass das Grundwasser verschmutzt werden könnte. Tatsache ist, beschäftigt man sich näher mit TTIP, CETA und NAFTA, findet man eher Nachteile als Vorteile. Vorteile gibt es kaum. Und wenn es welche gibt, dann nur für Privilegierte. Gibt es vielleicht andere Gründe, wieso man sich bemüht, TTIP entgegen aller Widerstände durchzudrücken?
Ja, jetzt muss man nochmal die Frage stellen, wenn der ökonomische Nutzen von TTIP nach allen seriösen Prognosen gering sein wird, was ist denn das wirkliche Ziel von TTIP? Jenseits von der Angleichung technischer Normen, von dem Wegräumen von Handelshemmnissen Und da gibt es eine sehr eindeutige Aussage des seitjährigen EU-Handelskommissars Karel de Gucht vor Mitgliedern der Atlantikbrücke 2014 im Februar in Düsseldorf gesagt. Der hat wörtlich gesagt, bei diesen Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten geht es darum, wer in der Welt für die nächste Generation die Führung übernimmt. Das ist es, worum es in Wahrheit geht, die politische und wirtschaftliche Führung und die Führung in Bezug auf das Gesellschaftsmodell für die nächste Generation. Das ist also ein machtpolitisches, ein geopolitisches Projekt, ganz eindeutig. Es gibt zahllose Zitate, mit denen man das untermauern kann, denn es ist eben ein geostrategisches Projekt im Kampf um die globale Vormacht, nichts anderes. Maßgeblich betrieben von den USA, maßgeblich betrieben von der Europäischen Union.